DW Menschen und Märkte.
Bedrohung durch Schadsoftware. BSI legt Bericht über Cybergefahr vor. Europäische Waren im Visier. US-Strafzölle gegen Flugzeuge, Olivenöl und Parmesan. Koscher, Kasch und Ocean View. Vor einem Jahr hat Kanada Cannabis gesellschaftsfähig gemacht. Und Thursdays for Future. Seniorinnen protestieren in Stockholm einmal pro Woche gegen Altersarmut. Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Weltweit rüsten Hacker weiter auf und nehmen Deutschland für Angriffe ins Visier. Zu diesem Ergebnis kommt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in seinem Jahresbericht. Die Behörde beobachtet, wie die Qualität der Cyberangriffe weiter steigt. Die Regierungsnetze sind dabei gut gesichert, dagegen werden Unternehmen, aber auch Krankenhäuser und Stadtverwaltungen zunehmend Opfer von digitalen Lösegelderpressungen. Aus Bonn, Sebastian Tittelbach.
Es gibt Prognosen, bei denen wünscht man sich, dass sie nicht zutreffen. Eine solche Prognose stammt von Arne Schönborn. Der Chef des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik ging vor einem Jahr davon aus, dass sich die angespannte Cybersicherheitslage in Deutschland weiter verschärfen wird. Und offenbar hat er recht behalten.
Ja, die digitalisierte Welt ist gefährlicher geworden, weil wir eine Vielzahl von hochspezialisierten und qualitativ hochwertigen Angriffen sehen.
Der 80 Seiten dicke Bericht der deutschen Cyberschutzbehörde malt ein düsteres Bild. In einem Jahr hat die Behörde 114 Millionen neue Varianten von Schadprogrammen registriert. Hacker attackieren Online-Shops gezielt an besonders umsatzstarken Tagen wie dem Black Friday oder Cyber Monday und sie verschlüsseln die Festplatten von Krankenhäusern, um Lösegeld zu erpressen. Laut Schönborn stecken hinter den Angriffen zum Teil auch ausländische Geheimdienste. Das Gros entfalle aber auf die organisierte Kriminalität.
Der Lagebericht zur IT-Sicherheit in Deutschland zeigt, dass wir als Gesellschaft begreifen müssen, dass unsere digitalisierte Zukunft untrennbar mit der konsequenten Umsetzung von IT-Sicherheit verknüpft ist. Früher hieß es, ohne Sicherheit ist keine Freiheit. Heute heißt es, ohne Cybersicherheit wird es keine erfolgreiche Digitalisierung geben.
Besonders ein Programm beschäftigt die Sicherheitsexperten zurzeit. Es heißt Emotet. Das BSI bezeichnet es als die gefährlichste Schadsoftware der Welt. Das Programm analysiert das Adressbuch und den E-Mail-Verkehr seines Opfers und kann in seinem Namen täuschend echt wirkende E-Mails verschicken und sich so weiter verbreiten.
Egal, ob das ist dann Verschlüsselungstrojaner, die nachgeladen werden, oder Banking-Trojaner, das heißt also, wo dann finanziell auch Schäden erfolgen können. Und das kann individuell konfiguriert werden. Und das ist natürlich von daher ein tolles Tool, ein tolles Instrument für die organisierte Kriminalität, um relativ einfach viel Geld zu verdienen.
Die Computernetze der Bundesregierung habe das BSI nach eigenen Angaben gut gegen Attacken, etwa durch Emotet, schützen können. Sorgen bereiten der Behörde aber kleinere und mittelständische Unternehmen. Der 50-jährige Schönbaum appelliert an die Eigenverantwortung. Das betreffe Unternehmer, aber genauso auch Eltern.
Man kann auch im Rahmen der Eigenverantwortung die Frage stellen, was machen meine Kinder eigentlich ständig auf dem Handy oder auf dem iPad? Ist das eigentlich in Ordnung, was sie machen? Ist das altersgerecht noch? Oder muss ich da nicht bestimmte Einstellungen vornehmen? Und das ist ein Bestandteil der Eigenverantwortung, die man hat, so dass man selber auch sich hier aktiv darum kümmert und nicht nur darauf hofft, dass alle anderen schon alles richtig machen werden.
Was weiter auf sich warten lässt, ist ein angekündigtes Gütesiegel für IT-Geräte. Dieses Siegel sollen Hersteller auf die Verpackungen etwa ihrer Smartphones oder Router kleben dürfen, wenn sie besondere Sicherheitsmaßnahmen beachten. Vor 3 Jahren hatte das Bundesinnenministerium das Siegel angekündigt. Wann es nun endlich kommt, kann der BSI-Chef noch immer nicht sagen.
Damit das IT-Sicherheitskennzeichen juristisch sauber implementiert werden kann, dafür bedarf es des IT-Sicherheitsgesetzes 2.0. Und das ist gerade in der Abstimmung zwischen den Ressorts innerhalb der Bundesregierung.
Entspannung ist laut BSI-Präsident Arne Schönborn nicht zu erwarten. Im Gegenteil, Hacker werden zukünftig auch künstliche Intelligenz für ihre Angriffe nutzen, lautet seine neue Prognose. Denn es sei einfach zu verlockend für die organisierte Kriminalität, mit geringem Aufwand an immer mehr Geld zu kommen.
Sebastian Tittelbach war das. Jetzt ist auch Europa dran. Am Freitag treten Strafzölle der USA gegen Produkte aus Europa in Kraft. Aber diesmal handelt es sich nicht um eine fixe Idee des US-Präsidenten. Denn die Welthandelsorganisation hat die Zölle Anfang Oktober erlaubt, die Europäer hätten dem hiesigen Flugzeugbauer Airbus schließlich rechtswidrig Subventionen zugeschanzt. Einzelheiten von Viktor Goitka.
Sie treffen Flugzeuge, Olivenöl, Parmesankäse und europäischen Wein. Die Strafzölle der USA. Eigentlich sind Experten am Börsenparkett immer sauer, wenn Zölle drohen. Doch Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP-Bank sagt Erstaunliches.
Diese Zölle auch gegen diese Nicht-Flugzeugteile gehen durchaus in Ordnung.
Zölle jetzt also okay? Das ist was Neues. Denn diese Zölle sind besonders. Sie stehen nämlich nicht direkt im Zusammenhang mit dem Handelsstreit zwischen USA und Europa. Sie gehen zurück auf einen 15 Jahre alten Streit zwischen den Flugzeugbauern Boeing aus den USA und dem europäischen Pendant Airbus. Stefan Schöppner von der Commerzbank weiß, warum die beiden im Clinch liegen.
Beide Wettbewerber werfen sich vor, dass der jeweils andere staatliche Hilfen kriegt. Die Europäer werfen den Amerikanern vor, dass es eine Quersubventionierung aus dem Verteidigungsgeschäft gibt bei Boeing. Und die Amerikaner werfen den Europäern, also Airbus, vor, dass die verbilligte Darlehen kriegen.
Anfang Oktober hat die Welthandelsorganisation in Genf offiziell geurteilt. Die subventionierten Kredite für den europäischen Flugzeugbauer Airbus, die sind nicht in Ordnung. Die USA dürfen deswegen jetzt Zölle verhängen und das tun sie. 10% auf europäische Flugzeuge, die in die USA gehen, 25% auf manchen Käse, Wein oder Olivenöl. Warum US-Präsident Trump ausgerechnet diese Produkte bei einem Flugzeugstreit aufs Korn nimmt, David Kohl von der Schweizer Privatbank Julius Baer hat da eine Idee.
Dann liegt schon der Verdacht da, dass man hier auf die Landwirtschaft geht, die Gruppe geht, die ganz gut mobilisierbar ist, die sich auch ungerecht behandelt fühlt. Und da gibt es natürlich immer auch diese Konkurrenz, warum wird die Industrie gefördert und die Landwirtschaft nicht in selben Maße. Hier geht es um politische Mobilisierung und nicht um wirtschaftliche Schadenanrichtung.
Die Landwirte sollen also in den europäischen Hauptstädten ordentlich Ärger machen. Die realen wirtschaftlichen Auswirkungen dürften sich allerdings in Grenzen halten. Sagte auch Thomas Gitzel von der VP-Bank.
Parmakäse kann nun nur aus Italien kommen. Ob das jetzt so zu einem dramatischen Umsatzeinbußen in den USA führt, wenn der Parmesankäse etwas teurer wird, sei mal dahingestellt.
Eine Sorge hat Gitzel aber, dass die jetzigen Zölle nur der Auftakt für einen viel größeren Zollangriff der Amerikaner sein könnten.
Hier zündelt natürlich Donald Trump tatsächlich mit dem Feuer, weil Strafzölle auf Autos könnten für Deutschland durchaus spürbare Folgen haben.
Kommt jetzt also die große Eskalation im Zollstreit? David Kohl von der Schweizer Privatbank Julius Baer glaubt nicht daran. In Sachen Autozölle fahre der US-Präsident aktuell mit angezogener Handbremse, findet er. Denn Autozölle würden nicht nur in Europa Schaden anrichten.
Die betreffen dann auch, wenn wir uns wieder den amerikanischen Konsumenten zuwenden, betreffen dann halt auch viele Käufer in den USA, die dann halt ein Viertel mehr für den BMW, für den Porsche, für den Mercedes bezahlen müssen, wenn er denn in Europa produziert wird und nicht vor Ort, werden als Belastung für den Konsumenten empfunden werden.
Viele an der Börse hoffen, dass der US-Präsident in Sachen Handelsstreit mit der EU also nochmal heftig auf die Bremse drückt.
Viktor Goitka berichtete. Am 17. Oktober 2018 hat Premierminister Trudeau Kanada ein ewiges Hoch beschert. Mit der Legalisierung von Cannabis. Die Hoffnung, Kiffen soll sicherer und der Schwarzmarkt ausgetrocknet werden. Außerdem will der Staat Millionen an Steuergeldern einnehmen. Schon nach 12 Monaten zeigt sich, das Konzept scheint aufzugehen. Antje Passenheim hat sich für uns in Ottawa umgeschaut.
Dancehall, Ocean View, Kosher Kush. Schon morgens um 10 sind diese Cannabis-Sorten der Renner. Die sauber verpackten Päckchen gehen über die gläserne Ladentheke im Super Red Shop in Ottawa. Schickes Design, transparente Auslagen, luftig gefüllt. Es riecht nach Gras und Exklusivität und nach nichts Verbotenem. More of a convenience. Verbraucherfreundlich soll es sein und angenehm, sagt Verkäuferin Kelsey Gale.
Like you're done work for the day, you just pop in here and grab what you need.
Du hast die Arbeit hinter dir und kommst auf dem Nachhauseweg mal schnell vorbei, um dir zu holen, was du brauchst. Und das soll sich nicht verboten anfühlen, wie beim Dealer an der dunklen Straßenecke. Smart und gechillt ist das Motto dieses Shops im Zentrum der kanadischen Hauptstadt. Licht, weiße Kacheln, Verkäufer, die nicht nur geschult, sondern auch gut drauf sind.
Like the Apple Store vibe.
So ein Apple Store Vibe, sagen Kelsey und ihr Kollege Derek Kotrolidis. Ein Store, in dem es nicht nur legales Gras zu haben gibt, sondern auch alles drumherum.
We have the bongs, cleaning,
bongs
solutions.
Aus Glas, Pfeifen, E-Zigaretten, alles für den Joint und so, ein windresistentes Feuerzeug mit USB-Anschluss.
You can light a joint in a hurricane.
Damit kannst du den Joint sogar im Hurricane anzünden, lacht Derek und zeigt auf das Cannabis-Sortiment. À la carte.
Very deli style.
Wie im Deli. Und das mit bester Beratung. Die geschulten Fachkräfte beantworten Anfängern alle Fragen, erklären ihnen, wie unterschiedlich die Stoffe in ihrer Zusammensetzung wirken. Seit einem Jahr dürfen alle Kanadier über 18 nun legal und zum Vergnügen kiffen. In manchen Provinzen müssen sie ein Jahr älter sein. Besitzen darf jeder rund 30 Gramm. Oder bis zu 4 eigene Cannabispflanzen.
Low and slow.
Langsam anfangen, rät Derek, und gut, wer sein Cannabis gut riechen kann. Wenn du es gut riechen kannst, ist das oft ein Hinweis darauf, dass du mit dem Stoff gut zurechtkommst.
Right, smells good, right?
Für Verbraucher wie Gavin Snyder ist solche Beratung wichtig. Der ehemalige Soldat nutzt die Droge, um seine Schmerzen zu betäuben. Hier habe ich ein Produkt mit der richtigen Zusammensetzung gefunden, das mir hilft. Snyder hat sich seit Jahren für die Legalisierung stark gemacht. Erklärtes Ziel der Regierung ist es, den Schwarzmarkt so zu beschädigen, dass Kinder letztlich kaum noch Drogendealer finden. Neben Steuereinnahmen und Jobs hat die Regierung auch den weltweiten Markt im Blick. Etwa für den medizinischen Gebrauch. Auch in deutschen Apotheken landet kanadisches Gras, weil der eigene kontrollierte Anbau stockt. Doch ein Jahr hat nicht gereicht, den Schwarzmarkt auszutrocknen. Der kanadischen Statistikbehörde zufolge beziehen knapp die Hälfte aller Kiffer in Kanada ihr Gras noch immer illegal. Das ist immer noch billiger. Doch Verkäufer Derek ist zuversichtlich.
We're starting to see a shift in that.
Das ändert sich gerade. Schließlich ist das Ganze erst ein Jahr alt. Wir werden den Schwarzmarkt irgendwann in den Griff bekommen. Veteran Snyder verlässt den Superette-Shop mit einer kleinen Papiertüte. Er geht nach Hause und gönnt sich erstmal einen Zug.
Antje Passenheim aus Ottawa. Der 17. Oktober ist der internationale Tag für die Beseitigung der Armut. Dabei kommt einem wohl nicht als erstes das Land Schweden in den Sinn. Doch entgegen der allgemeinen Annahme, dass hier der Wohlstand generationsübergreifend vorhanden ist, wächst in Schweden das Problem der Altersarmut. Vor allem bei Frauen. Und die wollen nicht länger schweigen. Katharina Kaufmann.
Wer an einem Donnerstagvormittag zum Reichstag in Stockholm geht, der sieht sie schon von Weitem. Eine Gruppe von Seniorinnen. Tantpatrullen, zu Deutsch Tantenpatrouille nennen sie sich. Die Demonstrantinnen halten Schilder hoch, auf denen steht »Mehr Geld für alte Damen« oder »Wir fordern ein neues Rentensystem«. Die Seniorin Maybrit Holmgren ist ganz vorne mit dabei. Wir haben uns ein Leben lang für niedrige Löhne abgerackert und jetzt bekommen wir eine noch niedrigere Rente. Auch dass wir uns um die Kinder zu Hause gekümmert haben, wird uns nicht bei der Rente angerechnet. Neben Maybrit Holmgren steht Marianne Eriksson. Beide Damen tragen rote Mützen, das Markenzeichen ihrer Protestbewegung. Marianne Eriksson greift zu einem Mikrofon. Tantpatrouillen ist entstanden, um Druck auszuüben und um die Öffentlichkeit und unsere Politiker darüber aufzuklären, wie es ist, Rentner im heutigen Schweden zu sein. Wir fordern die Auflösung des parlamentarischen Pensionsausschusses und dass die Politik anfängt, darüber zu reden, wie ein neues und gerechtes Pensionssystem aussehen soll. Mehr als ein Drittel der Rentnerinnen muss sich in Schweden mittlerweile etwas dazu verdienen, um über die Runden zu kommen. Davon sind vor allem diejenigen betroffen, die für die Kindererziehung den Beruf aufgegeben haben oder nach der Geburt des Nachwuchses nur noch in Teilzeit gearbeitet haben. In Schweden besteht das Rentensystem ähnlich wie in Deutschland aus drei Bereichen: der staatlichen Rente, einer Betriebsrente und der privaten Altersvorsorge. Hat man während seines Berufslebens nicht alle drei Vorsorgemöglichkeiten ergriffen, kommt am Ende oftmals nicht genug heraus. Wegen der Proteste der Seniorinnen vor dem Reichstag in Stockholm sieht sich nun auch die Politik dazu gezwungen, Stellung zu nehmen. Ole Zettergren arbeitet für die staatliche Pensionsbehörde. Der Grund, warum so viele Senioren hier wenig Rente bekommen, ist, dass sie in ihrem Leben zu wenig verdient haben. Das kann man in Ordnung finden oder unfair. Meiner Meinung nach macht es einfach Sinn, die Höhe der Rente vom Einkommen abhängig zu machen. Für mich ist das logisch. Ole Zettergren, seinerseits ein älterer Herr, bezeichnet sich im ARD-Interview als Feminist und Befürworter der Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Seiner Ansicht nach wäre es ein Rückschritt, wenn Frauen plötzlich die gleiche Rente erhalten würden, egal ob sie zu Hause bleiben oder einem Beruf nachgehen. Wenn Hausfrauen am Ende dieselbe Rente bekommen wie Berufstätige, dann fehlt ihnen doch die Motivation, sich einen Job zu suchen. Dann würde keiner mehr einen Grund sehen, noch etwas für die Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Berufsleben zu tun. Die Tantpatrouillen vor dem Reichstag in Stockholm sehen das anders. Sie wollen ihre Proteste fortsetzen. Dass das schwedische Parlament jüngst angekündigt hat, die staatliche Rente ab dem kommenden Jahr um 200 Kronen, umgerechnet 18,50 Euro, monatlich zu erhöhen, reicht ihnen noch lange nicht. Nicht Fridays, sondern Thursdays for Future heißt es also hier in Stockholm bis auf Weiteres einmal die Woche.
Aus Schweden berichtete Katharina Kaufmann. Und das war's mal wieder für heute in unserem Podcast. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW.